Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am 10. Jahrestag des islamistischen Terroranschlags auf Paris am 13. November 2015, bei dem ja auch das Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland damals im Stade de France zum Ziel wurde. Für mich einer dieser beklemmenden Momente, von denen ich heute noch ein Jahrzehnt später ganz genau weiß, wo ich damals war und was ich gedacht habe. Pitt, geht's dir genauso?
Ich bin nur froh, dass ich nicht dort vor Ort gewesen bin. Da wollte ich auch im Nachhinein nicht gewesen sein, wenn so etwas Schlimmes passiert. Damals mein junger Kollege von der WAZ war dort und ich musste wirklich überlegen, wie geht man damit um. Und die einzige Lösung konnte natürlich sein, dass ich ihn freigestellt habe, ob er überhaupt da weiter vor Ort sein möchte. Nein, er ist natürlich zurückgefahren nach Hause, weil da wird plötzlich Fußball tatsächlich zur Nebensache.
Unser heutiger Gast war sogar direkt auch am Ort des Geschehens im Stade de France, wollte eigentlich nur seinen Job machen, über das Länderspiel berichten, so wie er es auch in dieser Woche natürlich auch wieder machen wird. Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau ist da. Hallo Jan.
Hallo Malte, hallo Pitt.
Wenn du heute an diesen Tag von vor 10 Jahren zurückdenkst, was kommt dir von den Ereignissen so als erstes in den Sinn?
Als erstes kommt mir in den Sinn, dass ich es noch geschafft habe, kurz nach Schlusspfiff meinen Text wegzuschicken aus dem Stade de France. Und als ich dann aufblickte vom Laptop, sah ich auf einmal das ganze Feld voll mit Menschen, die von der Gegentribüne zu uns strömten. Und ich gedacht habe, oh, was ist da jetzt auf der Seite noch los? Ist da jetzt der nächste Anschlag? Und die kommen jetzt in Panik auf unsere Seite. Und kurz danach kamen dann Kollegen auf unserer Haupttribünenseite hoch aus den Katakomben, aus der Mixzone, wo natürlich nichts stattfand, und sagten, da wären jetzt auch Attentäter auf unserer Seite. Das Gerücht machte die Runde und ich erinnere mich, dass dann mein Herzschlag super hoch ging und man der Schweiß ausbrach und so ein Zittern. Und da habe ich mir dann so irgendwie, also ich konnte das nicht mehr steuern mit dem Gehirn. Das waren andere Teile des Körpers, die dann sozusagen in so einen Panikmodus gegangen sind. Und ja, so war das damals. Und natürlich die schrecklichen Ereignisse, die dann in der Stadt passiert sind, die wurden einem immer gewahrer. Wir sind dann zu Fuß zur U-Bahn gelaufen, haben noch überlegt, Google Maps damals ganz neu. Also für mich war das neu, ich glaube, es gab schon ein paar Jahre, aber dann haben wir geguckt, fast 7 Kilometer zu Fuß zum Hotel wäre die Alternative gewesen, zu Fuß zu laufen oder die Bahn zu nehmen. Wir hatten dann auch ein bisschen Furcht, wenn wir die Bahn nehmen, könnte da dann nochmal was passieren in der Bahn vom Stadion in die Stadt zurück. Und da ist dann zum Glück nichts passiert und wir sind zum Hotel gelangt und ja, haben gezittert.
Ich habe damals erlebt, als dieses Attentat auf den Bus von Borussia Dortmund passierte und als alle glaubten, das sei auch ein terroristischer Anschlag, das war ja zuerst die Information, da habe ich erlebt, wie wichtig das ist, die Kommunikation im Stadion, dass man Bescheid weiß, entweder zur Beruhigung oder wie man sich verhalten soll. Wie war das bei dir? Hattest du dort ein Defizit an Kommunikation, an Informationen? Hat dich das beunruhigt, dass du einfach nicht wusstest, was der Sache war?
Wir haben ja in der ersten Halbzeit diese Detonationen gehört und auch so kurz zusammengezuckt. Und dann ging aber das Spiel weiter, konnten uns das nicht so richtig erklären. Und während der Halbzeit kamen dann Informationen aus Deutschland, aus der Redaktion, was da womöglich passiert ist. Und es wusste ja keiner ganz genau, auch im Stadion nicht. Auch die Sicherheitsleute wussten das ja nicht. Von daher war die Situation unübersichtlich und es gab im Grunde keine Möglichkeit für eine klare Kommunikation, weil niemand genau wusste, was haben die Attentäter womöglich noch vor? Gibt es vielleicht noch viel mehr? Das war unmöglich und wir waren halt in dieser Situation des Ungewissens und haben dann auch langsam erfahren, was in Paris los ist, in dem Bataclan Club und auch in den Cafés los war und haben natürlich Furcht gehabt, dass irgendwie im Stadion das noch weitergeht. Und deswegen auch diese Angst, als dann auf einmal die Information kam, dass da unten in den Katakomben noch Attentäter sind und da jetzt womöglich hochlaufen zu uns auf die Haupttribüne und uns ins Visier nehmen. Ja, da war man echt, also das habe ich noch nie erlebt, dass ich solche Angst hatte.
Denkst du manchmal daran, wenn du in ein volles Stadion gehst, dass so etwas wieder passieren könnte? Oder andersherum, hast du darüber nachgedacht, überhaupt noch mal ins Stadion zu gehen?
Ich war ja dann auch noch 3 Tage später in Hannover. Dort sollte ja eigentlich Deutschland gegen die Niederlande spielen. Das Spiel wurde abgesagt, als ich gerade im Pressebereich war. Und dann wurden wir praktisch nach Hause geschickt. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann am Waterloo-Platz, das ist so ungefähr 800 Meter vom Stadion entfernt, waren dann vermummte Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag auf einen Mann, der in der Mitte stand mit erhobenen Händen. So nervös waren die damals. Es war dann wahrscheinlich natürlich jemand, der verdächtigt war, aber nichts getan hatte. Aber die Nervosität war riesengroß. Natürlich war das beklemmt, aber ich habe nie irgendwie darüber nachgedacht, jetzt nicht mehr in Fußballstadion zu gehen. Nee, das gab es nicht.
Wie haben diese Ereignisse von damals dich als Mensch und vielleicht als Reporter auch verändert? Was haben die mit dir nachhaltig gemacht?
Eigentlich hat mich, also was mich bestürzt hat, ist was da im Bataclan Club passiert ist. Weil uns ist ja nichts passiert, müssen wir ehrlich sagen, uns ist ja nichts passiert. Wir haben diese Gefahr natürlich gespürt, aber wir haben sie ja nicht wirklich erlebt. Denn die Attentäter haben sich ja vor dem Stadion in die Luft gesprengt. Wir haben dann auf dem Weg zurück zur Bahn auch schon so diese Leute in diesen weißen Anzügen, die man immer in Tatortfilmen sieht, die haben wir dort gesehen, die sozusagen die Überreste der Attentäter da zusammen geschrubbt haben. Ich glaube, es hat als Mensch eigentlich mich, glaube ich, nicht fundamental verändert. Das wären eher Dinge, die man im persönlichen Bereich direkt erlebt hat mit der Familie oder so. Das, als Reporter habe ich immer schon irgendwie versucht, distanziert zu sein zu allem und auch trotzdem empathisch. Was mir halt erst so jetzt gewahr wurde, als ich die beiden Dokumentationen sowohl in Sky als auch in der ARD gesehen habe, wie viel Angst die Spieler zum Teil auch hatten. Also dass die diese Furcht hatten, dass sie da unten in der Kabine eventuell auch gezielte Opfer werden könnten. Das war mir die ganze Zeit da oben auf der Tribüne nicht so klar gewesen. Wir sind ja nicht mehr an die Spieler oder an die Funktionäre rangekommen. Da war ja dann, das ging nicht mehr. Also dieser normale Ablauf nach dem Spiel, dass man dann da runtergeht in die Mixzone oder in eine Pressekonferenz, das hat alles nicht mehr stattgefunden. Das habe ich jetzt erst so richtig erfahren in diesen Dokumentationen, als dann einzelne Spieler interviewt wurden und berichtet haben, also Kevin Trapp zum Beispiel oder Jerome Boateng, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde und dann da unten ganz allein in der Kabine war und dann diese ganzen Meldungen aus Deutschland bekam und sozusagen auch aus Deutschland informiert wurde, was eigentlich im Stadion oder ums Stadion herum los war und dann auch langsam Panik bekam. Schon interessant, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen dann auch. Ich meine, wir sind ja sowieso in unterschiedlichen Blasen. Pitt, wir wissen wenig, was wirklich in der Kabine los ist. Das ist ein Grundsatzproblem für uns Journalisten.
Ich bin auch dafür, dass wir in der Kabine mit dabei sind, aber ich sitze mich da so wenig durch.
Dann würden wir natürlich noch viel mehr wirklich beurteilen können. Was ist eigentlich in der Kabine bei der deutschen Nationalmannschaft los? Was erzählt Julian Nagelsmann den Spielern? Was hat Hansi Flick den Spielern erzählt? Joachim Löw? Und das andere ist dann natürlich deren öffentlichen Auftreten, dass man dann eigentlich immer nur beurteilen kann.
Ja. Also es ist wirklich sehr eindrücklich, was du da schilderst, Jan-Christian. Und jetzt bin ich gespannt, wie Malte den Bogen in die Aktualität schaffen will, nachdem wir das jetzt so diese Schockerlebnisse erfahren haben.
Harter Bruch, der da kommen muss. Aber am Ende ist es natürlich dann schon so, dass wir auch sagen müssen, das alles zeigt dann auch nochmal, dass Fußball am Ende vielleicht doch einfach nur die schönste Nebensache der Welt ist, wenn man sich diese Sachen nochmal anhört. Aber es ist natürlich eine Sache, die unheimlich viel Spaß macht und die von allem Schrecklichen in der Welt auch ablenken kann.
Aber Malte, wenn ich ganz kurz noch mal einhaken darf, dass es nicht nur eine Nebensache ist, dass es sogar eine ziemlich große Hauptsache ist, haben wir genau da in Paris nämlich natürlich auch zu spüren bekommen. Weil die Attentäter haben natürlich ganz gezielt das Stade de France genommen, weil sie genau wussten, also deren Plan war ja, da auf die Tribüne zu kommen und sich auf der Tribüne in die Luft zu jagen, womöglich noch tausende Menschen mit in den Tod zu reißen. Ja. Das wäre ja dann passiert. Also das war ja ganz gezielt, weil der Fußball so eine Bedeutung hat, auch in Frankreich ja inzwischen. Ja, also ist schon eine ziemlich große Hauptsache, der Fußball.
Das stimmt, aber die Probleme, über die wir uns dann beim Fußball immer aufregen und die Körper heiß reden, sind natürlich im Vergleich zu diesen Ereignissen eine Spur kleiner, aber sie machen natürlich ungemein mehr Spaß. Und deshalb gucken wir jetzt auch rüber auf das, was bei den jetzt anstehenden WM-Qualifikationsspielen zwischen Luxemburg und Deutschland und natürlich Deutschland gegen die Slowakei dann am Montag abgehen wird. Die Ausgangsposition ist klar. Um direkt qualifiziert zu sein, muss Deutschland Gruppenerster werden. Sie sind es aktuell dank des besseren Torverhältnisses vor der Slowakei. Aber das heißt natürlich, Jan-Christian, auch zwei Siege und dann wäre man durch. Der direkte Weg wäre dann geschafft. Direkter Weg, das war auch was, was man Julian Nagelsmann immer unterstellt hat, lange Zeit, dass er den gehen würde. Momentan sieht es ein bisschen mehr nach Zickzackkurs aus bei allen Entscheidungen, die er so trifft. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, teile ich. Aber ich muss natürlich auch hinzufügen, dieser Zickzackkurs ist natürlich auch nicht nur Julian Nagelsmanns Verantwortung, sondern hat natürlich auch damit zu tun, ich habe mir das jetzt nochmal aufgeschrieben hier, ich muss kurz nochmal gucken, es sind vier Spieler, die zurückgetreten sind nach der EM 2024. Neuer, Kroos, Müller, Gündogan. Es sind danach Spieler schwer verletzt gewesen, Klein oder sind es im Moment noch, Kleindienst, Musiala, Havertz und Henrichs. Henrichs mit Achillessehnenriss. Wird immer schnell so unterschlagen. Wir haben einige Spieler, die nach Verletzungen nicht wieder auf die Beine so richtig gekommen sind. Füllkrug, Undav ist gerade dabei. Wir haben Spieler, die eine Zeit lang nicht gut performt haben. Führich, Korb, Maxi, Bayer. Und dann haben wir noch Spieler, drei, die über ihren Zenit hinaus sind. Groß, Andrich und Emre Can. So, und allein die Aufzählung zeigt natürlich auch, in welcher schwierigen Situation sich so ein Bundestrainer befindet. Und dadurch vielleicht auch manchmal so ein bisschen zum Zickzackkurs ja, gedrängt wird.
Aber haben wir nicht genügend junge Spieler, die man jetzt bei so einer Situation einbauen könnte? Elmada nehme ich immer so als Symbolfigur dann dafür. Das ist doch deren Zeit, die dann kommen sollte. Zumindest zur Überbrückung, bis die Genannten halt wieder fit sind.
Ja, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar mehr als nur als Überbrückung. Also ich habe jetzt heute in meinem Text geschrieben, es wäre ein Wagnis, diese ganzen jungen Leute vielleicht komplett einzubauen, aber es ist natürlich auch eine Chance, der Stagnation zu begegnen. Wenn man sich anguckt, Brajan Gruda ist im Moment verletzt, aber 21, Said Elmala 19, Tom Bischoff 20, Lennart Kahl 17, Nicolo Tresoldi 21 und Asano Quadriago 19. Also wenn man da sozusagen wagen würde, diese Leute einzubauen jetzt schon und zu sagen, das ist sozusagen der Weg zur Weltmeisterschaft, weil wir denen so viel zutrauen, sich zu entwickeln. Das wäre natürlich eine interessante Strategie und ich würde diese Strategie Julian Nagelsmann sogar zutrauen, weil dass er ein Draufgänger ist, das sagen alle Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit.
Aber Zickzackkurs, damit ist ja gemeint, dass bei der EM Leute wie Goretzka und Gnabry nicht berücksichtigt worden sind und auf einmal sind sie wieder on vogue. Ist das wirklich nur der Situation geschuldet oder einer höheren Einsicht des Bundestrainers?
Ja gut, dass die Bayern mit super Abstand die beste Mannschaft in Deutschland sind und dass Gnabry und Goretzka daran großen Anteil haben und man das nicht ignorieren kann, weil man die bei irgendeinem Turnier mal nicht dabei hatte oder bei irgendwelchen Maßnahmen und dann sagt, ja, die waren damals nicht dabei und dann nehme ich sie jetzt in Zukunft auch nicht mit. Also denn das ist, finde ich, dann Zickzackkurs, den man auch nachvollziehen kann, wenn Spieler sich wieder gut entwickeln, die auch mal eine längere Schwächephase hatten, dann kann ich die ja nicht ignorieren. Wenn jetzt Goretzka und Gnabry nicht mitgenommen würden, hätten wir nur drei Bayern-Spieler im Kader. Dann würde man sich ja auch wundern, glaube ich. Hallo, die mit Abstand beste Mannschaft in Deutschland hat drei Spieler im Kader und RB Leipzig auch.
Naja, die Bayern haben ja auch, sag mal, viele ausländische Spieler in den Reihen und setzen ja darauf, dass dann, sag mal, Upamecano in der Abwehr oder Harry Kane vor dem Sturm eben nicht aus Deutschland sind. Das war ja mal anders, die Politik bei Bayern München, dass es dann weniger werden. Klar, was man nicht versteht, dass Angela Stiller nicht dabei ist, der ja jetzt nicht von der Leistung her so abgefallen ist, dass man ihm einen Denkzettel geben möchte.
Ja, aber würdest du jetzt sagen, dass Pitt, würdest du jetzt sagen, dass man Gnabry oder Goretzka, das hörte sich jetzt eben so an, dass man die sozusagen nicht nominieren sollte?
Nee, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Dafür waren die Leistungen zu gut, ja.
Ja, also.
Aber ich hätte sie auch ja bei der EM dann berücksichtigen können.
Ja, können jetzt, die EM ist jetzt irgendwie Plusquamperfekt, abgeschlossene Vergangenheit.
Ja, das stimmt.
Sollen wir da jetzt noch drüber diskutieren, ja? Da waren auch Andrich und Groß und Emre Can dabei. Und die sind jetzt aus meiner Sicht aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr dabei, weil man natürlich auch noch wieder ein Dreivierteljahr nach vorne denken muss. Dann findet die Weltmeisterschaft statt, vorausgesetzt Deutschland qualifiziert sich. Helfen einem die Spieler dann wirklich noch weiter? Finde ich schon überlegenswert. Hat eine Zeit gedauert, bis jetzt Nagelsmann sich ganz durchgerungen hat. Am Anfang waren ja Andrich und Groß auch noch nominiert nach der Europameisterschaft. Und jetzt nicht mehr, finde ich jetzt den richtigen Schritt, Richtung Jugend zu gehen. Und aber natürlich die Personalie Angelo Stiller kann man sicherlich drüber diskutieren. Dass Angelo Stiller zum Beispiel ein besserer Fußballer ist als Jamie Leveling, sind sich im Grunde alle einig, die Ahnung vom Fußball haben. Nur Jamie Leveling ist halt Außenstürmer, da gibt es kaum Konkurrenz und im zentralen Mittelfeld ist die Konkurrenz in Deutschland halt viel größer.
Wobei auch da Angelo Stillers Werte besser sind als die zum Beispiel von Meča und Pavlovic, wenn man nur mal die Scorerpunkte nimmt. Ist Stiller alle 194 Minuten ein Scorerpunkt, Pavlovic alle 376, Meča alle 311. Nur um diese Statistik auch einmal reingebracht zu haben.
Ja, also ich finde die Debatte um Angelo Stiller ist wirklich berechtigt. Aber wir wissen das, dass so Bundestrainer manchmal einen anderen Blick auf die Dinge haben. Das war früher bei Joachim Löw auch schon, dass man da dann debattiert hat. Wahrscheinlich war es bei jedem Bundestrainer der Welt schon so, schon bei Sepp Herberger.
Das war so und wir sind ja auch alle Bundestrainer, das ist ja auch ganz klar. Und wir sind nicht alleine, sondern 80 Millionen, das gehört ja mit dazu. Ne? Ja. Aber Stiller nicht berücksichtigt und plötzlich sehen wir auf der Kaderliste wieder Leroy Sané. Warst du auch überrascht?
Da war ich überrascht, ja.
Ja, warum warst du überrascht?
Ich war deshalb überrascht, weil Julian Nagelsmann ja auch vor einem Monat noch ganz klar gesagt hat, der spielt jetzt in einer schwächeren Liga in der Türkei und da muss er überperformen, wenn er wieder zurückkommen will. Und er hat halt nicht überperformt und darf trotzdem zurückkommen. Das zeigt aber auch das, was ich vorhin gesagt habe, das Leistungsniveau der deutschen Nationalmannschaft ist halt nicht so hoch, dass man da automatisch sagen kann, man hat genug andere Spieler und die alle klar besser sind. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Verzweiflungsakt von Nagelsmann, dass er jetzt den Sané zurückholt. Ich meine, an dem sind schon Joachim Löw und Hansi Flick verzweifelt. Jetzt könnte das beim nächsten Bundestrainer passieren, der ihm jetzt auch nochmal wieder eine Chance gibt. Hat aber ja schon klar kommuniziert, dass es so ungefähr die letzte Chance ist. Also nochmal so ein bisschen noch mehr Peitsche als Zuckerbrot. Ist ja, glaube ich, alles schon versucht worden mit Sané, ja. Also mit der netten Art und mit der etwas härteren Art und bisher hat es nicht so richtig funktioniert. Aber alle Bundestrainer wussten natürlich, was der Bursche kann eigentlich. Und wenn er das, was er alles kann, zeigt, dann ist er natürlich ein super Spieler für eine deutsche Nationalmannschaft.
Ja,
diese Hoffnung, aber dass es die Nagelsmann treibt.
Ja, aber die Hoffnung haben wir ja schon seit Jahren. Er war 5 Jahre beim FC Bayern und da hat man immer auf den Durchbruch gewartet. Und außer, dass er viel Geld kassiert hat, ist da, sag mal, nicht viel als Gegenleistung gekommen. Zumindest nichts Überzeugendes. Woher soll die Hoffnung kommen, dass es plötzlich alles anders wird? Also mich hat überrascht, dass er ihn nominiert hat. Und dann hat mich überrascht, wie er Julian Nagelsmann ihn quasi dann Richtung Schafott geführt hat, will ich es mal bezeichnen. Das ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, aber wie er ihn auch angezählt hat öffentlich, das ist nicht Bundestrainer-like oder zumindest nicht so, wie wir Nagelsmann bisher kennengelernt haben. Hat dich das auch überrascht, dass er ihm so das Messer auf die Brust gesetzt hat?
Nee, ehrlich gesagt, das hat mich wiederum Pitt gar nicht so sehr überrascht, weil ich Julian Nagelsmann bisher schon als jemanden kennengelernt habe, der ziemlich deutlich kommuniziert und das nicht irgendwie in Watte packt. Und man kann immer ziemlich sicher sein, das, was er dann öffentlich sagt, hat er vorher den Spielern auch persönlich gesagt. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Jonathan Burkhardt, den er im September nicht nominiert hat und dann öffentlich gesagt hat, ja, der hat bei uns nicht so performt bisher, wie wir uns das so vorgestellt haben. Ich habe jetzt gestern mit Burkhardt ein Interview geführt und da hat er mir bestätigt, dass Nagelsmann ihm das alles vorher im persönlichen Gespräch genauso gesagt hat. Und Nagelsmann ist dann einer, wenn er dann gefragt wird, öffentlich in einer Pressekonferenz, dann sagt er das auch. Und mir ist dann ehrlich gesagt jemand lieber, der klar und deutlich formuliert und das, was er den Spielern gesagt hat, dann auch uns erzählt und nicht in irgendeinem Blödsinn erzählt, so ein Fußballdeutsch, kennen wir ja alle aus den Pressekonferenzen, und Trainer irgendwas erzählt, aber nicht das, was er wirklich denkt. Und das finde ich bei Nagelsmann wirklich gut, diese klare Kommunikation.
Das finde ich jetzt total interessant, was du da sagst, weil du hast ja komplett recht. Wir wollen ja auch, dass die Trainer Klartext reden. Dann haben wir auch gute Themen und man hat es ja auch gesehen, was daraus gemacht wurde. Das finde ich auch für uns Journalisten toll, weil man dann der Wahrheit auch ein bisschen näher kommt. Aber Trainer denken ja immer daran, wie kommt es bei der Mannschaft an? Es ist ja ein Unterschied, ob du Kritik oder Ansagen intern machst oder nach außen trägst. Wenn du mit Burkhardt gesprochen hast, wie ist das denn bei ihm angekommen? Was hat er dazu gesagt, dass es dann halt in die Öffentlichkeit getragen worden ist von seinem Trainer, was er ihm vorher im Stillen oder in der verschlossenen Tür gesagt hat?
Ja, da ist jetzt ja die Frage, der Burkhardt hat gesagt, dass das völlig okay für ihn war und dass er das, als er mit Nagelsmann gesprochen hat, genauso gesehen hat. Aber der wusste natürlich in dem Moment auch, das ist ein Interview mit einem Reporter, das dann veröffentlicht wird morgen bei uns in der Frankfurter Rundschau. Und es ist auch jetzt autorisiert und schon, es geht genauso durch. Aber er hat natürlich gewusst, dass er in dem Moment nicht privat mit mir redet und sagt, dieser blöde Nagelsmann, dass der mich da so öffentlich in den Senkel stellt, da bin ich total beleidigt. Er hat mir gesagt, beleidigt sein wäre überhaupt keine gute Idee jetzt. Und er hat den Standardsatz von Fußballprofis gesagt, ich habe es gar nicht gelesen.
Okay, dann zwei Nachfragen dazu. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie glaubst du denn, dass er darüber denkt? Und ist es der richtige Weg des Bundestrainers, es so öffentlich zu machen, mit dem Blick darauf, wie es bei den Spielern ankommt? Bringt das die Spieler weiter?
Das ist eine gute Frage, Pitt, weil wir haben das ja bei Thomas Tuchel auch gesehen. Und wenn wir das jetzt mit Vincent Kompany vergleichen, der das ja nie tut, kommt offenbar ja Kompany bei den Spielern damit besser an als Tuchel, der ja damals auch ähnlich wie Nagelsmann total transparent kommuniziert hat. Da hat man ja immer eine ganz klare Antwort bekommen, wenn man nach einem Spieler gefragt hat. Und natürlich ist das für Spieler was anderes, wenn ein Trainer mit ihnen unter vier Augen Kritik geübt hat und er diese Kritik dann auch öffentlich nochmal bestätigt. Das macht ja was mit Spielern. Das macht ja was mit Menschen. Ich meine, das haben wir ja, wenn wir uns jetzt mal angucken, uns drei wahrscheinlich noch nie erlebt, dass unser Chef Pitt, du hattest nie Chefs, du warst es ja immer selbst.
Das glaubst du so.
Aber ich meine, es hat ja schon immer mal wehgetan, wenn ein Chef einen persönlich kritisiert hat. Und es hat dann schon immer noch ein bisschen mehr wehgetan, wenn das in einer Redaktionskonferenz passierte, wenn da 10 andere dabei waren. Und zum Glück ist ja sozusagen, unsere Chefs werden ja nie interviewt und nach uns gefragt. Aber wenn dann mein Chef natürlich öffentlich sagen würde, der Müller, der packt es einfach nicht oder der hat jetzt gerade eine ganz schwere Phase, die Artikel sind alle nix, dann würde das natürlich was mit mir machen und ich wäre irgendwie auch eine gewisse Verletzung wäre da. Ich glaube aber, dass Fußballprofis da in der Regel besser mit umgehen können, weil die es natürlich auch gelernt haben, mit Kritik anders umgehen zu können, als wir im normalen Leben. Ich finde es gut, dass Nagelsmann so kommuniziert. Ich fand das auch bei Tuchel gut, den ich ja 5 Jahre in Mainz erlebt hat und der damit super viel Erfolg hatte. In München hat es nicht geklappt, aufgrund dieser unglaublichen medialen Wucht, die Nagelsmann jetzt ja als Bundestrainer auch spürt. Ist ja ganz was anderes, als wenn man RB Leipzig trainiert oder vor allem die TSG Hoffenheim. Aber ich glaube, dass es ehrlich gesagt in der Mannschaft akzeptiert wird, weil, glaube ich, die Spieler auch sehen, dass es so ein absoluter Top-Fußballexperte ist, der jeden Einzelnen persönlich weiterbringen kann.
Dann müssen wir natürlich feststellen, dass dir völlig egal war, wer unter dir Sportchef gewesen ist in deinem Berufsleben. So, aber wie geht Sané jetzt mit dieser Ansage um? Was glaubst du? Du kennst Sané seit vielen Jahren oder hast ihn mitbekommen, sagen wir mal so, kennen ist ja immer relativ. Ja. Wie glaubst du, wird seine Reaktion sein?
Ich habe ja eben schon mal so kurz gesagt, das ist mit ihm ja schon alles versucht worden. Ne? Also der Kuschelkurs, ey, du bist gut, komm, mach doch das, was du kannst, zeig uns das einfach. Und jetzt halt nochmal so dieses Zügel anziehen vom Nagelsmann, aber trotzdem ihm auch nochmal eine Chance geben. Ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist. Wie er damit umgeht, Sané ist wirklich eine Wundertüte. Das ist ja sowieso das Problem für den Bundestrainer, dass zu viele Spieler Wundertüten sind. Man möchte ja als Trainer eigentlich zuverlässig eine gewisse Performance bekommen. Und das ist genau das Problem dieser Nationalmannschaft, dass das nicht funktioniert. Und jetzt kommt noch wieder so ein Kandidat dazu, wo man es auch wieder nicht weiß. Also ehrlich gesagt, ich müsste irgendwie Wahrsager sein, um zu wissen, was wie Sané darauf reagiert. Pitt, du kennst den vielleicht noch besser. Ich habe zweimal mit ihm Interviews geführt. Mehr weiß ich nicht. Da war er jedes Mal ganz nett. Ja. Ja, meistens, wenn man mit ihm persönlich spricht. Aber was glaubst du, wie er damit umgeht?
Ja, also ich kann mich an eine Situation beim FC Bayern erinnern. Da kam Sané aufs Feld oder war es während des Spiels. Auf jeden Fall ist er von den eigenen Zuschauern ausgepfiffen worden. Und die Reaktion war, wie kann man denn nur? Und ich leite daraus ab, dass die Fähigkeit zur Selbstkritik, zur Selbstwahrnehmung eher limitiert ist. Das ging so weit, als ich dann in einem Kommentar geschrieben habe, dass es das Beste ist, was ihm passieren kann, dass mal die Leute pfeifen und er spürt, dass man nicht einverstanden ist mit seiner Attitüde, mit seiner Leistung, dass er das merkt, war er so beleidigt, dass er den vereinbarten Termin zum Interview abgesagt hat, weil er sich damit auch nicht auseinandersetzen wollte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass jetzt eine gewisse Bockigkeit einsetzt bei ihm. Aber weil es eben vom Bundestrainer gekommen ist, kann er ja schlecht dann auch irgendwie boykottieren. Das ist ja dann in dem Fall nicht möglich. Dass er vielleicht aber trotzdem merkt, es gibt ja nur eine Chance darauf zu reagieren, dass er zwei Länderspiele macht, wenn er zum Einsatz kommt, die Leute so überzeugen, dass sie sagen, Mensch, der gehört doch eigentlich in die Nationalmannschaft. Das geht ja. Ich glaube nur nicht, dass es nachhaltig ist, weil Hinweise, du hast es ja schon eben gesagt, bekam er in seiner Karriere schon oft genug. Schon oft genug wusste man, sowohl bei Manchester City, du musst dauerhaft Leistung bringen. Bei Bayern München 5 Jahre lang und irgendwie kam nach 2, 3 guten Spielen immer der Einbruch. Es fängt bei der Körperhaltung an. Man hält das ja immer für so einen Quatsch der Journalisten. Nein, in der Körperhaltung ist ja Ausdruck dessen, wie man rangeht. Das lernt man schon im NLZ, dass man da entsprechend ja auch Wirkung erzielen muss. Und dann kommt es darauf an, dass man eben nicht nur Tore schießt, sondern dass man auch Teil des Spiels wird. Dann hat er mal eine Phase gehabt, da ist er bis nach hinten mitgerannt, hat mitverteidigt und dann hat er Applaus bekommen, bekam also die Bestätigung. Und nach 4 Spielen wird das wieder vergessen. Wenn jemand das zum Beispiel mit Harry Kane vergleicht, wie der als Mittelstürmer, als Starspieler, als anerkannt bester Torjäger in Europa gerade zurzeit, wie der für die Mannschaft mitarbeitet, rackert, was er ausstrahlt, oh, da wünscht man sich einfach mal so ein Pflichtpraktikum von Sané bei Kane. So macht man das. Ja, so, da hat er wahrscheinlich in zu jungen Jahren schon zu viel Puder in den Arsch gepustet bekommen, wie man so schön sagt, ja, um da mal eine gewisse Reflexion an den Tag zu legen. Das ist das, was ich beobachtet habe in den Jahren. Seine Selbstwahrnehmung unterscheidet sich selbst stark von der Fremdwahrnehmung und deswegen weiß ich noch nicht, das kann ich echt nicht beurteilen, wie das, wenn das jetzt vom Trainer sogar kommt, diese deutliche Ansage, wie er darauf reagiert. Und ich würde mich nicht täuschen lassen, wenn er jetzt 2 gute Länderspiele macht. Ich habe den Glauben an Sané da etwas verloren, dass da nochmal etwas kommt. Deswegen hätte ich auf ihn verzichtet und hätte mir lieber einen jungen Burschen geholt und gesagt, komm mal, du darfst über die Außen kommen und du darfst Fehler machen. Aber da muss man ja auch ein bisschen Durchhaltevermögen machen. Und da weiß man auch nicht, ob das Timing jetzt gut ist, so 8, 9 Monate vor der Weltmeisterschaft. Da kann man nicht mehr so experimentieren. Und da beginnt eben meine Kritik eher noch an Nagelsmann und seinem Zickzackkurs, dass wir, sag mal, wir sind ja schon in den Wehen zur Weltmeisterschaft, dass wir immer noch nicht so ein festes Gerüst haben, wie diese Nationalmannschaft aussehen sollte. Und da weiß ich eben nicht, ob die Länderspiele noch reichen bis dahin, dieses Gerüst so aufzubauen, dass diese sogenannten Automatismen greifen auf dem Feld. Also wo man Blinde blind den Ball spielen kann und kennt die Laufwege seiner Kollegen. Ja, das weiß ich nicht, ob man das so hinkriegt. Vielleicht kriegt er das hin, er ist ja ein guter Trainer und hat ja bei der EM auch in relativ kurzer Zeit hingekriegt, eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzubauen. Deswegen sollte man ihm da schon vertrauen. Ich finde nur gerade, er darf diesen Kurs nicht verlieren. Er hat das vor der EM ganz gut hingekriegt. Das Ergebnis war so lala. Ne? Ich bin mit dem Viertelfinale nicht einverstanden als Leistung, als tolle Leistung und so, wenn man das so beurteilt. Und ich hoffe mal, dass er nicht bestraft wird dafür, dass er Sané diese letzte Chance gegeben hat.
Es sind ja nur noch 6 Länderspiele bis zur WM. Jan-Christian, teilst du diese Skepsis von Pitt?
Ja, zum Teil ja, aber ich sehe es halt, dass das Niveau des deutschen Fußballs halt dem Bundestrainer auch nicht mehr anbietet und er sozusagen deshalb auch immer wieder fast gezwungen ist, nochmal was anderes zu versuchen. Und ich, wie gesagt, ich traue Nagelsmann das durchaus zu, wenn das jetzt mit Sané nicht klappt, dass er dann wirklich nochmal konsequent auf die jungen Leute setzt, die ich ja eben schon beschrieben habe. Ich meine, man muss bedenken, der Lennart Kahl ist 17, ne? Der spielt jetzt zum ersten Mal in der deutschen U21. Also, dass da jetzt erstmal dieser Schritt gemacht wird, spiel jetzt einmal U21 und er nicht direkt in die A-Mannschaft kommt. Das wäre ja
auch nicht nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar, ne? Absolut also, nachvollziehbar, ne?
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in den Besprechungen, die Nagelsmann mit seinem Trainerteam da regelmäßig abhält, dass die Liste da auch steht, die ich eben aufgezählt habe an jungen Leuten, die zwischen 21 und 17 sind. Und dass bei denen erkannt wird, welches Leistungspotenzial in ihnen steckt, was sich sozusagen in den nächsten Dreivierteljahr noch entwickeln könnte. Also dafür ist Nagelsmann genug Draufgänger, um das dann sogar zu wagen. Das fände ich wirklich eine ganz interessante Strategie. Wir werden das dann im März sehen. Wir haben im März ja vielleicht 2 Testspiele, vielleicht aber natürlich auch 2 Relegationsspiele. Ganz genau wissen wir das ja noch nicht.
Doch, das wissen wir.
Das werden die Spiele fest, werden. Das gibt 2 Siege jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also uns reicht ein Unentschieden gegen die Slowakei.
Obwohl Joshua Kimmich jetzt kurzfristig zumindest gegen Luxemburg ausfällt, wegen einer Kapselverletzung, kam gerade rein, während wir sprechen.
Also wenn es jetzt darauf ankommt, um Luxemburg zu besiegen, dann haben wir ein Problem.
Als ich im Hotel auf Burkhardt und den Brown, das war so ein Doppelinterview mit Brown und Burkhardt, mit den beiden Eintracht-Spielern gewartet habe, kam dann Kimmich kurz vor Trainingsschluss ins Hotel gerumpelt mit dem Mannschaftsarzt. Aber dass er jetzt so schwer verletzt ist, Malte, das höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal.
Also Kapselverletzung steht hier im rechten Sprunggelenk. Ja. Wie lange er jetzt ausfällt, das steht hier jetzt beim Kicker zumindest.
Dann kann er auch nicht gegen die Slowakei nicht spielen. Bei einer Kapselverletzung wird er auch nicht gegen die Slowakei spielen. Also wenn das eine Kapselverletzung, wenn sich das bestätigt, das geht nicht. Das kriegst du nicht hin, so wenig dann. Also das Risiko sollte man auch nicht eingehen, ehrlich gesagt. Ne? Also das wäre jetzt zu viel, glaube ich.
Also Pitt, Kapselverletzung, dann. Ehrlich gesagt. Da kann man sich aber auch, die kann man aber mit ein paar Schmerzmitteln auch in den Griff bekommen, ja. Also nicht, dass ich jetzt dafür bin, Schmerzmittel zu
nehmen. Es geht um Schonung.
Eine Kapselverletzung ist jetzt nichts Fundamentales. Das ist halt super schmerzhaft. Super schmerzhaft. Natürlich ist da jetzt auch ein Bluterguss drin, aber ich könnte mir dann durchaus vorstellen, dass es dann sogar für die Slowakei, ehrlich gesagt, reicht.
Ich meine ja nur, du hast recht, ich würde nur das Risiko nicht eingehen. Ja, also dafür lohnt es sich nicht. Also
da werden die Bayern auch nicht begeistert sein, wenn da
irgendwelche Dinge eingegangen werden.
Tipp von euch für das Spiel, wird denn jetzt Leroy Sané von Beginn an spielen, wird der Joker spielen? Weil wenn es seine letzte Chance ist, dann muss er ja zumindest auch eine Chance kriegen, sich in irgendeiner Weise zu beweisen gegen Luxemburg und die Slowakei. Und gegen Luxemburg, das wäre wahrscheinlich dann tatsächlich nicht so aussagekräftig, ohne die Luxemburger jetzt zu klein zu machen, aber davon jetzt eine WM-Reife dann abzuleiten, würde ich dann auch für übertrieben halten.
Ja, also diese Spiele werden doch auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in unserer medialen Wahrnehmung ständig überhöht. Wenn wir dann irgendwie was rausziehen, wir haben auch nach dem 4:0 gegen Luxemburg in Sinsheim irgendwie uns jubelnd in den Armen gelegen.
Du hast dich mit deinem Kollegen jubelnd in den Armen gelegen. Ich habe es zur Kenntnis genommen, also bitteschön, ja.
Ja, oder nach dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen Schottland, ich glaube 5:1 war es, oder war es ein 4:1, ich habe schon wieder vergessen ganz genau, hat ja das ganze Land sich jubelnd in den Armen gelegen. Ne? Aber es hat natürlich auch emotional was mit dem Land und mit den Spielern gemacht.
War ja auch das Eröffnungsspiel, da wusste
man ja nicht, wo man steht. Aber sachlich, fachlich muss man natürlich sagen, dass dieses Spiel jetzt in Luxemburg gegen den Tabellenletzten, die haben bisher ein Tor geschossen und alle Spiele verloren, könnten wir da auch eine Top-Leistung von Sané nicht wirklich objektiv bewerten. Muss man schon klar sagen. Aber dass das natürlich mit dem Spieler was macht, wenn er jetzt gut spielen sollte und vielleicht zwei Tore schießen würde oder zwei Vorlagen, das macht natürlich was mit dem Spieler, das macht was mit der Akzeptanz in der Mannschaft und mit der Akzeptanz beim Trainer natürlich auch.
Aber wir dürfen es natürlich manchmal nicht. Überrascht der Nagelsmann ja auch. Er hat ja Emre Can vor der EM noch nachnominiert. Plötzlich spielt er, plötzlich schießt er ein Tor und alle dachten nicht, okay, das hätte man ja schon vorher ahnen können oder so. Ne? Und vielleicht passiert das Gleiche auch jetzt nochmal mit Sané und dann wäre es die Wiedergeburt eines verlorenen Sohnes des deutschen Fußballs. So. Das ist doch ein Satz,
wir hier ne? ab, bitte, im Podcast natürlich.
Ja, selbstverständlich, ne? So, ne?
Also du.
Also. Das wäre dann wirklich, das wäre dann an dir, Pitt.
Ja, absolut. Ne? Ich fresse gern meine eigenen Worte, wenn ich von einem Besseren überzeugt werde. Also um Gottes Willen. Ne? So. Aber warten wir nochmal ab. Ne?
Also. Warten wir ab, schauen wir uns an. Die Spiele am Freitag und am Montag dann gegen Luxemburg und die Slowakei. Und danach werden wir das Ganze natürlich dann auch hier im Podcast sezieren. Jan-Christian Müller, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß bei den Länderspieleinsätzen. Pitt, dir natürlich auch viel Spaß. Viel Spaß euch zu Hause und ja, bis nächste Woche.
Ja, und schönen Geburtstag am Wochenende, lieber Jan-Christian.
Auf jeden Danke. Fall. Tschüss.
Tschüss.
Fieber Pitt, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.